Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc Akademie in Dresden. Unser lieber Gast ist heute Sophie. Ich freue mich ganz besonders, weil wir können heute mal zum Thema Work and Travel einen Podcast machen. Bei Work and Travelern haben wir ja immer so die Schwierigkeit, wenn die wiederkommen, fangen sie oftmals mit dem Studium an. Die wenigsten studieren in Dresden. Mathilda war da mal eine Ausnahme, deshalb hatten wir auch mit ihr einen Podcast gemacht. Sophie war in Australien und Sophie wird uns heute mal mitnehmen auf ihre Reise, in ihre Vorbereitungsphase. Liebe Sophie, ich begrüße dich ganz herzlich. Stell dich doch mal kurz vor.
Hallo. Also mein Name ist Sophie, ich bin 19 Jahre alt. Ich habe nach dem Abi ein Gap Year in Australien gemacht. Und heute bin ich hier, um euch ein bisschen mehr über meine Reise zu erzählen und euch auch ein paar wichtige Tipps mitzubringen, auf was man achten soll, warum man diese Reise überhaupt machen soll und warum ich diese Reise auch jedem weiterempfehlen würde. Und ja, genau.
Fangen wir doch gleich mal an. Immer wenn man seine Komfortzone verlässt, hat man ja bestimmte Ängste. Warum wolltest du das Work and Travel machen? Welche Ängste hattest du? Und dann ganz kurz, haben die sich im Nachfeld bestätigt, deine Ängste?
Ja, also ich habe mich erstmal für Work and Travel entschieden, da Work and Travel ja vor allem eine große Freiheit verspricht. Also das ist ja etwas, das kennt man aus der Schule gar nicht. Plötzlich ist man allein in einem anderen Land. Man muss selber seine Miete verdienen, sein Essen verdienen. Und man muss vor allem selber einen Job suchen. Es ist sehr viel Eigenständigkeit gefordert. Und ich denke, das ist vor allem dann auch die große Angst bei Work and Travel, aber eben auch die große Chance. Das ist eben, finde ich, eine einmalige Gelegenheit, wahrscheinlich auch in deinem ganzen Leben, dass du allein in einem Land bist. Niemand kennt dich vorher, niemand weiß, was du vorher gemacht hast, wer du warst, wer du bist. Und du kannst dich komplett neu erfinden. Aber das stellt einen natürlich auch vor eine große Verantwortung. Man muss sich fragen, was möchte ich denn in dem Land? Bin ich dem überhaupt gewachsen? Und um eben auch sich neu zu erfinden, muss man eben auch sein altes Ich zurücklassen. Und das kann eben gewisse Ängste auch hervorrufen, da ja natürlich die Person, die man vorher war, vielleicht auch eben die Charaktereigenschaften, die man vorher mitgebracht hat, einem ja auch einen gewissen Komfort bietet. Für mich kann ich sagen, dass ich vorher relativ schüchtern war. Ich hatte Probleme mit Menschen zu reden. Das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, da kann wahrscheinlich auch jeder ein bisschen das nachfühlen. Also als Kind hatte ich immer sehr große Probleme mit Augenkontakt tatsächlich. Das denkt man gar nicht, aber das war so ein Problem von mir. Und ich habe auch früher immer sehr negativ über die Zukunft gedacht und gerade für Menschen, die damit Probleme haben, da kann ich Work and Travel vor allem empfehlen. Denn das ist etwas, da muss man sich der Zukunft stellen. Man muss Dinge selber planen und niemand kann dir die Garantie geben, dass es klappt. Das kann ich euch auch nicht sagen. Ich kann euch natürlich Tipps geben, kann sagen, was ihr machen könnt, wie ihr einen Job findet. Und ich kann sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit wird das das beste Jahr eures Lebens. Aber niemand kann euch sagen, ihr werdet den Job kriegen, wenn ihr nach Australien kommt. Das kann euch keiner sagen. Ihr müsst euch selber drum kümmern. Aber dadurch lernt ihr eben selber Dinge zu organisieren und vor allem im Moment zu leben und zu sagen, dass egal was in der Zukunft passiert, dass die Zukunft im Hier und Jetzt ist. Und wenn ihr euch jetzt gut vorbereitet, dann wird es in Australien ein gutes Jahr werden.
Sophie, du sprichst ja wie ein Bildungsstock-Profi. Das sind ja genau auch unsere Ansichten. Ganz wertvoll. Du hast ja selbst angesprochen mit dem Blickkontakt zu Menschen. Ja. Bitte an alle Zuhörer, Eltern, Schüler, der Blickkontakt ist immer ganz wichtig. Und vor allen Dingen fällt mir ja auch gerade ein, die Sophie war ja mal Schülerpraktikantin bei Bildungsdoc. Und da hat sie ja schon an ihren Ängsten gearbeitet, weil das Bild, was sie kreiert hat, überfliege deine Ängste, ist ja immer noch in unserem Bildungsdoc-Katalog, weil es sehr schön deutlich macht, dass man ganz einfach das überwinden muss. Sophie, du bist ja mit unserem Partner Wehrs nach Australien gegangen. Wir wollen auch mal ein bisschen erläutern, beziehungsweise du, welche Vorteile es hat, warum man ganz entspannt hinfliegen kann. Wie war denn die Vorbereitungsphase, auch gerade mit dem Visum Australien? Das kriegt man ja recht schnell, aber vielleicht kannst du auch mal was kurz sagen, ja, was so entscheidend ist, in der Vorbereitungsphase passiert ist, wo du Unterstützung bekommen hast und wie das abgelaufen ist.
Ja, also was ich ganz besonders gut fand bei Wehrs ist eben, dass sie einen bei dieser Planung so ein bisschen an die Hand nehmen. Man muss sich nicht komplett selber darum kümmern, wie man einen Bankaccount in Australien erstellt. Sie geben einem zum Beispiel eine Schrittliste, wie man eben zur Bankfiliale geht und einen Bankaccount selber eröffnet. Was mir auch besonders geholfen hat, war eben auch diese Einführungswoche, wo man eben an die Hand genommen wird mit Bewerbungsgesprächen und auch dem Lebenslauf. Diese ganzen, ja, so dieses kleine Bootcamp bei Australien, das findet in der ersten Woche statt von Wales, aber davor beginnt eben auch schon dieses intensive Programm. Das hat ja Wales auch sehr gefreut, dass man eben auch schon vorher mit Menschen, die das Gleiche machen möchten, in Kontakt treten konnte. Bei Wales gab es das zum Beispiel so eine Art Discord-Channel, da gab es dann immer Videokonferenzen und man konnte mit anderen Mitreisenden sich schon mal, ja, austauschen. Ich habe das schon mal, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, habe ich da sogar auch schon mit jemandem sogar geschrieben, der dann auch in der Einführungswoche dann auch in Sydney war. Das hat mich einfach ein bisschen dieses Gefühl von Ruhe dann auch, hat mir vor allem das gebracht. Und ja, ich fand es besonders gut, dass eben man sich nicht um alles selber kümmern musste. Ich kannte das auch von einer Freundin zum Beispiel, die ist eben nicht mit der Organisation aus Australien gegangen und die hatte gerade vor der Reise, hatte sie sehr viel zu tun mit Visum, Flügen, so ein bisschen auch. Ja, sie hat sich gerade in der ersten Woche oder in den ersten Wochen, hat sie mir dann später auch noch erzählt, relativ ja verloren gefühlt, da man ja allein in das Land kommt. Und wenn man aber mit einer Organisation hingeht, dann hat man die erste Woche, lernt man andere Menschen kennen. Es wird auch sehr viel mit Spaß verbunden. Also wir haben eine Woche lang Sightseeing in Sydney gemacht. War auch, muss ich sagen, mit einer der besten Wochen meines Lebens. Das Geld hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und ja, man kann vor allem seine Ängste mit anderen Menschen teilen. Und dann merkt man, dass die anderen Menschen, dass sie die gleichen Ängste haben. Jeder hat Angst, keinen Job zu finden. Jeder weiß nicht so ganz, in welche Stadt er als erstes möchte. Und das nimmt einen dann vor allem auch die Angst. Und dann kann man sich auch gegenseitig helfen. Also ich weiß noch, ich und meine Freundin, wir haben uns dann gegenseitig geholfen bei, zum Beispiel in Australien muss man nämlich Online-Kurse machen oder auch Präsenzkurse für das Alkoholzertifikat. Und wir haben uns dann gegenseitig geholfen bei den Fragen und so. Und ja, die Betreuer vor Ort, die haben uns da auch wertvolle Tipps an die Hand gegeben, welche Kurse man am besten buchen soll. Also gerade diese Insider-Tipps, die man ja leider nur schwer online bekommt. Ich meine, das kennen wir ja beide jetzt. Wir machen jetzt einen Podcast zu Work and Travel, weil es eben leider nicht viele Podcasts gibt zu Work and Travel. Und das hat mir sehr geholfen, dass Menschen diese persönlichen Erfahrungen mit einem teilen konnten.
Wo bist du in Australien hingeflogen? Sydney oder Melbourne?
Sydney. Ja, ich habe mich für Sydney entschieden. War eine einfache Entscheidung wegen dem Wetter und so. Ja.
Wie war das? Bist du vom Flughafen abgeholt worden?
Ja, das fand ich besonders gut auch. Also ich bin sogar, ich weiß noch, ich war am Frankfurter Flughafen, da saß ich dort, habe mit der Frau ein bisschen gequatscht und neben der Frau saß ein Mädchen, ne? Und sie hat dann auch mit der Frau geredet und hat gemeint, ja, ich komme aus der Schweiz, ich mache Work and Travel. Und ich war so, was, du machst auch Work and Travel? Und das war so eine Erleichterung, die durch meinen Körper gefahren ist, weil ich hatte jemanden, der das Gleiche macht. Und die hat, glaube ich, auch die gleiche Tour gebucht wie ich und dann konnten wir auch gemeinsam dann zum Pick-up-Spot gehen am Flughafen. Also falls ihr Angst habt, ja, wie man eben vom Flughafen in die Innenstadt kommt, das ist kein Problem. Wales wird das für euch organisieren. Geben euch ein, muss ich sagen, im Nachhinein war der wirklich super detailliert. Also das ist wirklich idiotensicher, wenn man das mal so sagen darf. Also die zeigen euch Bilder, wo ihr hinlaufen müsst vom Flughafen. Da stehen dann Nummern an den Säulen. Ihr stellt euch einfach eine Nummer hin, wo eben dann der Bus angefahren kommt. Da ladet ihr eure Sachen ein und ihr werdet zum Hostel gefahren. Das ist super entspannt, gab auch keine Probleme. Es gibt immer eine Notfallnummer, die man anrufen kann, falls doch irgendwas sein sollte. Genau.
Was du gerade sagtest, das ist, finde ich, auch schön. Wir haben ja, oftmals fängt es ja bei uns mit Schülersprachreisen an, die sind so 13, 14. Wenn die dann nach London fliegen und die sind dann auf dem Dresdner Flughafen oder je nachdem und dann waren sie dann, gucken wir so und dann denken wir, oh, die fliegt vielleicht auch dorthin. Und dann gehen die hin, sag mal, fliegst du nach England? Machst du eine Sprachreise? Ja. Ah, ist das herrlich. Und dann haben die gleich jemanden. Und dann ist auf alle Fälle Ballast weg. Jetzt habe ich jemanden. Und ihr erkennt euch ganz einfach, weil ihr kriegt ja, sorry, das Grinsen ja aus dem Gesicht. Endlich weg von Eltern. Was gibt es Schöneres?
Was man auch sagen muss, bei Wares, ja, gibt es auch so ein T-Shirt. Also das ist einfach so ein Werbegeschenk. Das ist ein weißes T-Shirt, da steht Wares drauf. Das habe ich dann auch angezogen beim Flughafen. Und in Australien hatte ich das dann auch an. Und da habe ich dann auch schon öfter Leute getroffen, die das gleiche T-Shirt anhatten. Und dann habe ich einfach mal nachgefragt, ja, seid ihr auch in Wales nach Australien gekommen? Und ja, das war immer sehr schön, dann auch andere Mitreisende dann wieder zu treffen während dem Jahr.
Naja, also wir sind sehr zufrieden mit Wales, arbeiten ja seit 2017 mit denen zusammen. Vielleicht auch mal kurz mal ein paar Eindrücke, weil ich sage immer, alleine schon die Hostels, die so international sind. Was hattest du für einen Eindruck, wo du zum ersten Mal in solche Hostels bist gekommen? Und vielleicht nochmal ganz kurz, nicht so ausführlich, der erste Tag, der Infotag, was hat das ausgemacht, Konto eingerichtet und so weiter? Vielleicht kannst du mal da was dazu sagen. Ich sage zwar auch immer in den Beratungen, aber bei dir ist es noch etwas authentischer, weil du hast ja das alles selbst erlebt.
Ja, doch. Also wir sind im Hostel angekommen. Ich muss sagen, Hostels, ich habe mir das so vorgestellt, sag ich mal gelinde gesagt, wie so ein Ramschladen, nichts funktioniert, alle Leute kiffen und ja, jeder ist irgendwie so ein bisschen komisch, hat sich überhaupt nicht bestätigt. Also Hostels, die waren relativ sauber, fand ich. Also gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Viele Leute sind super nett, super offen. Jeder redet mit einem, aber man muss auch nicht mit jedem reden. Man kann auch seine Zeit für sich haben. Und bei diesem Infotag fing das, glaube ich, ganz entspannt an, soweit ich mich recht entsinne. Also es ging um 10 Uhr morgens los. Dann haben wir uns in so einem Raum getroffen. Die Betreuer, die haben Vorträge gehalten. Es gab eine kleine Vorstellungsrunde. Und ja, meistens haben sich dann die Gruppen dann von ganz alleine gefunden. Also je nachdem, ja, wer so in deinem Alter war, man hat dann sich einfach unterhalten. Und ja, man hat dann vor allem auch dann schon, also die Betreuer, die mussten gar nicht mehr so viel machen, ehrlich gesagt. Also wir saßen alle in dem Raum, haben uns vorgestellt und danach war gleich die Frage, ja, okay, wollen wir irgendwo Kaffee trinken gehen danach? Also ja.
Und was habt ihr in der Woche dann gemacht? Nennt sich ja in Australien Adventure-Woche, in Neuseeland Kiwi-Woche. Wie war die Woche?
Ja, also die Woche, muss ich sagen, die war sehr zugepackt, sehr intens, aber muss ich sagen, auch deshalb auch so unvergesslich, würde ich sagen. Also wir sind, ja, wir haben ganz erstmal angefangen, ganz entspannt mit der Stadtführung, die botanischen Gärten, das Opernhaus, dann in Paddington die Markets haben wir auch gemacht. Dann haben wir eine Segeltour gemacht. Da hatte man einen perfekten Blick auf die Skyline von Sydney und ja und auch das Opernhaus. Wir haben da glaube ich so ein bisschen Barbecue gemacht. Da sind wir alle ins Wasser gesprungen. Es war August, also das ist der australische Winter. Das ist nicht unbedingt das perfekte Badewetter, aber wir sind trotzdem ins Wasser gesprungen. Und ja, doch. Also verschiedene Programme und auch ganz viel Party tatsächlich. Also genau, weil neben dem Hostel in Nomads in Sydney, da ist ja ein Club und das waren wirklich sehr lustige Nächte, sehr lustige Bingo-Nächte, daran erinnere ich mich, ja.
Ja, das ist, wie Mathilde hat mal so gesagt, Australien, Neuseeland hatten eine komplette Infrastruktur für Work and Traveler. Da wird so viel gemacht, weil sie die ja auch brauchen. Wie bist du zu deinem ersten Job gekommen?
Ja, also ich muss sagen, als Tipp an alle, die in Australien einen Job finden wollen. Viele empfehlen ja so Online-Portale wie Seek oder Indeed. Ich würde das tatsächlich nicht wirklich empfehlen, denn wir reden ja hier nicht von irgendwelchen Marketing-Positionen, sondern wir reden von Gastronomie. Und Gastronomie ist praktisch und die Leute wollen euch vorher sehen. Der Manager des Restaurants möchte euch sehen, er möchte vor allem sehen, wie ihr Englisch sprecht, wie ihr eben auch als Person wirkt. Und deshalb kann ich jedem empfehlen, druckt euch einfach so 50 Mal Lebenslauf aus. Was ich auch sagen würde, geht in viele Läden rein. Ich glaube, ich habe insgesamt 80 Mal Lebenslauf ausgedruckt. Das klingt jetzt erstmal super viel, aber wenn ihr jeden Tag mal in 5 Läden reingeht, dann habt ihr die Blätter bald alle weg. Also druckt viel aus, geht in viele Läden. Das kann man auch wunderbar mit Sightseeing verbinden. Also ich habe so viel von Sydney gesehen. Ich war in Stadtteilen, in denen noch keiner so von den Australiern vorher war, weil ich da einfach wegen einem Jobinterview wollte ich meinen Lebenslauf dort aushändigen. Genau. Und meinen ersten Job, den habe ich bekommen. Ich bin zum Circular Quay gegangen. Circular Quay, das ist die Gegend um das Opernhaus. Das ist direkt am Hafen. Das ist eine sehr große Touristenmeile, sehr große Lokals, die brauchen viele Leute. Ich bin hingegangen, habe gesagt, ich bin Work and Traveler, ich suche gerade nach einem Job. Ich bin 18 Jahre alt, komme aus Deutschland, das ist mein Lebenslauf. Und die Managerin, die hat mich gleich gefragt, okay, wunderbar, willst du morgen zum Probearbeiten vorbeikommen? Habe ich ja gesagt, habe den Job gekriegt. War ein wunderbarer Job. Der Blick war fantastisch, Blick aufs Opernhaus, viele Touristen, kann mich nicht beklagen, ja.
Das hat mir eine Mama erzählt, die hat mich bei der Karrierestadt besucht und da meint sie, hier, meine Tochter ist in Sydney, neben Opernhaus. Ich weiß nicht, ob das das gleiche Café war. Und die sagte, weil die hat ihre
Wahrscheinlich, ja.
Tochter zum 31.12. Zum Jahreswechsel besucht und die sagte, ganz Australien ist in Sydney und die halbe Welt.
Ja,
Und
ja, ja, ja.
die sagte,
Doch.
es war wunderschön und die sagte, ich habe meine Tochter nie wiedererkannt, wie die arbeitet und hart. Und weil die war mit 4 Leuten zusammen, international, und die wollten dann 2 Monate Urlaub auf Bali machen. Hier, was du sagtest mit den Lebensläufen, das erinnert mich auch an Mathilda, die sagte, ich habe dann in Auckland, habe ich meinen Lebenslauf 30, 40 Mal ausgedruckt, bin durch die Läden, durch die Gaststätten und so weiter, habe meinen Lebenslauf reingegeben, Handynummer drauf, und da hat sie gesagt, ruft mich an, wenn er mich braucht. Und ich sagte, die Menschen sind ganz anders und du bekommst eine gewisse Leichtigkeit. Und das ist ja auch wichtig, dass ihr sowas kennenlernt. Solltet ihr mal in Deutschland zum ersten Vorstellungsgespräch gehen, dass ihr euch auch an die Leichtigkeit erinnert und dass es ja nichts anderes ist, als euch auch, ja, zu verkaufen. Bei deinem ersten Job vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie so ein Bewerbungsgespräch abläuft, was du verdient hast. Hast du regelmäßig deinen Paycheck, deinen Gehaltscheck bekommen? Wie läuft sowas ab?
Also in der Gastronomie muss ich sagen, ist das relativ entspannt, was Bewerbungsgespräch angeht. Im Grunde möchten die eher eure praktischen Fähigkeiten sehen, aber bei so typischen Bewerbungsgesprächsfragen würde wahrscheinlich sowas kommen wie, ja, wie lange planst du in Australien zu bleiben, wann läuft dein Visa aus? Das genaue Datum sollte man da auch immer parat haben. Und ja, ob man schon vorher Gastro-Erfahrung hat, habt da bitte keine Angst. Also ich weiß noch, in meinem Lokal, die haben mich da gefragt, wie hast du Gastro-Erfahrung? Ich hatte auch schon ein bisschen Gastro-Erfahrung, habe 2 Monate vorher in einem Hotel gearbeitet. Aber ganz viele von meinen Kollegen, die hatten noch nie vorher, haben die irgendeine Gastro-Erfahrung gehabt. Das hat die nicht so wirklich interessiert. Denen ist eher wichtig, dass man eine offene Persönlichkeit hat und dass man vor allem gut Englisch sprechen kann. Aber das Englisch muss auch nicht perfekt sein. Ich muss auch sagen, von allen Deutsch, also Deutsche haben meistens ein relativ gutes Englisch, also macht euch da keine Sorgen. Aber genau, also was ich empfehlen aber kann, da eben die vor allem praktische Fähigkeiten sehen wollen, überlegt euch oder übt einfach vorher mal dieses 3-Teller-Tragen. Einfach zu Hause mal 3 Teller tragen und ja genau, beim Probearbeiten gucken die dann schon drauf, ob man 3 Platten tragen kann. Aber hier gilt auch wieder, ich hatte Kolleginnen, die konnten keine 3 Teller gleich tragen, die haben dann erst 2 Teller getragen, die haben das dann später gelernt. Also die Leute, die haben auch kein Problem damit, wenn man eben lernt. Die Lernfähigkeit ist hier vor allem im Fokus, ja. Ich habe $30 die Stunde verdient, das ist auch der Normalfall, würde ich sagen. Genau, $30 ist eigentlich ein gutes Gehalt. Ich würde auch nicht weiter drunter gehen. Eine Freundin von mir, die hat bei einem Eisladen gearbeitet. Da kann ich übrigens Leuten empfehlen, nicht zu arbeiten. Das ist so ein Eisladen. Die haben nicht so gut gezahlt tatsächlich. Das ist auch im Opernhaus. Da arbeitet man halt dann die gleiche Zeit, die gleichen Stunden, aber man kriegt nicht so viel Geld. Ja, genau, von den Arbeitszeiten her würde ich sagen, was auch relativ entspannt. Man kann sich die Arbeitszeiten auch in gewisser Weise auch selber raussuchen. Also die Fragen eben, wann man eben available ist zum Arbeiten. Und ich habe meistens immer so gearbeitet von so 11 Uhr nachmittags. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich Spätaufsteher bin. Deswegen also 11 Uhr morgens bis dann, ja, die Arbeitszeiten können schon ein bisschen länger sein. Also es kann dann schon bis 10 Uhr abends gehen. Gerade bei diesen großen touristischen Restaurants. Wer das aber nicht möchte, der vielleicht lieber morgens arbeiten will, das ist auch immer jedem selbst überlassen, kann vielleicht in Cafés arbeiten. Dann fängt es schon früher an, aber um 2 Uhr ist man dann auch schon fertig mit der Arbeit. Oder auch kleinere Lokals, die vielleicht, wo mehr vielleicht die Locals hingehen, die schließen dann auch schon eher. Also dann, ja, dann ist um 9 Uhr eigentlich schon Schicht im Kass, ja.
Wie hast du dein Geld bekommen?
Geld habe ich halt $30 die Stunde bekommen und dann dazu auch noch Tipps. Also das ist ganz gut bei touristischen Restaurants, dass man da viele Tipps gibt, denn Australier, die zahlen nicht wirklich Trinkgeld, aber in touristischen Restaurants kann man dann schon rechnen. Und das muss ich sagen, war auch wirklich gut. Also gerade in Sydney, ich habe da, glaube ich, alle 2 Wochen Tipps bekommen und im Schnitt würde ich sagen, waren es so $600-700.
Mathilda meinte, sie hatte dann in ihren Bewerbungsgesprächen zum Schluss dann auch gesagt, dass sie möchte jeden Freitag oder alle 14 Tage ihren Gehaltscheck haben. War das bei dir auch so?
Ja, also manche Restaurants machen das so, dass sie nur alle 14 Tage die Payroll einstellen, aber also ich habe meistens meinen Paycheck jede Woche bekommen, was ich auch gut fand, ehrlich gesagt. Denn dann kriegt man das Geld eben auch schon nach einer Woche. Ich glaube, sofern ich mich richtig erinnere, wird auch Sonntag und Samstag besser bezahlt in Australien. Also ich habe, glaube ich, samstags und sonntags habe ich $36 bekommen und unter der Woche halt nur 30. Und in Brisbane, glaube ich, habe ich sogar Samstag 36, Sonntag 38. Und kann sogar hochgehen bis über $40, was man sonntags kriegt. Das sind eben diese Penalty Rates in Australien an Feiertagen und eben am Wochenende. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Also wenn ihr zum Beispiel in Australien gibt es den Anzac Day, da gibt es Weihnachten, da gibt es Ostern. Wenn ihr an diesen Tagen arbeiten könnt, ihr kriegt halt das doppelte Gehalt. Also doppeltes Gehalt des Feiertages, das kann ich auf jeden Fall euch empfehlen.
Warum nicht? Ihr habt ja auch Zeit.
Ja.
Vielleicht für unsere Zuhörer, wir haben ja die meisten Abiturienten, die das Work and Travel machen. Im Juni gibt es ja in der Regel, zumindest in Sachsen, die Abi-Zeugnisse. Bis Ende August gehen die meisten arbeiten und die meisten gehen kellnern. Ist relativ einfach, dort reinzukommen in die Gastro-Szene, weil ich auch immer so Frauenkirche oder wo so Internationalität ist, wo die Touristen sind, dass ihr auch mal Englisch bedient, weil dann übt ihr kleinen Smalltalk. Denn wenn du in Dresden Englisch bedienst, wirst du natürlich gleich gefragt, ey, wie geht's dir und dieses und jenes und dann bist du im Smalltalk drinne und lernst natürlich, was du sagtest, Teller tragen. Oft mal ein Thema, gerade wenn die Eltern mit in der Beratung sind, wie ist denn mein Kind untergebracht? Wie war das bei dir mit der Übernachtung? Wir sagen, korrigiere mich gern, wenn es nicht so ist, Hotel, Gastronomie, Farmarbeit, Obstplantagen gibt es in der Regel, nicht immer, die Übernachtung gestellt, etwas weniger Geld und ansonsten fragt man, wo kann ich ja günstig übernachten? achten, aber nach 2-3 Monaten ist man dann komplett im Work-and-Travel-Rhythmus drin, wo man dann nicht mehr fragt, sondern weiß, die Nacht schlafe ich mal unter freiem Himmel, gucke mir den Sternenhimmel an und so weiter und so fort. Wie war es bei dir?
Ja, also am Anfang habe ich erst im Hostels gewohnt. Das war eine relativ günstige Option. Also man zahlt also $300 die Woche eben für das Hostel, eben für so ein Hostelbett. Das hat vor allem mir viel gebracht, um erstmal Freunde zu finden, um Kontakte zu knüpfen. Aber gerade dann später, weil ja viele von meinen Freunden, die sind dann nämlich auch in Apartments gezogen. Und das habe ich so ein bisschen mitbekommen. Und dann habe ich mir das eben auch überlegt, da eben Apartments bieten vor allem, was ein Hostel eben nicht bieten kann, halt ein bisschen Ruhe. Also wenn man eben schon seinen, sag ich mal, Freundeskreis so aufgebaut hat in Australien und man ja auch jeden Tag in der Gastro mit Menschen zu tun hat, dann sehnt man sich auch mal nach seinem eigenen Zimmer und auch nach ein bisschen Ruhe. Ich kann euch da empfehlen die App Flatmates. Das ist sowas wie die App WG gesucht, aber nur für Australien. Und da habe ich dann bin ich dann gezogen in eine Wohnung, beziehungsweise es war keine Wohnung, es war ein Haus. Die Vermieterin hat im Obergeschoss gewohnt und ich und noch eine Japanerin haben unten im Untergeschoss gewohnt. Und es war wirklich ein wunderschönes Haus. Also das war richtig Altbau, aber gut renoviert. Es war in Woollora. Das ist tatsächlich einer der teuersten gegen Sydneys, aber ich habe dafür $300 die Woche einfach gewohnt. Das war direkt neben der Bondi Junction, U-Bahn-Station, super nah am Bondi Beach. War wirklich wunderschön. Und ja, was ich aber empfehlen kann bei Flatmates, guckt euch die Wohnung auf jeden Fall vorher an. Also die Leute, die Landlords, also die Vermieter, die tun meistens vorher auch Viewings vereinbaren. Geht da auf jeden Fall hin, achtet, dass ihr nicht da übers Ohr gehauen werdet in Sydney. Also der Immobilienmarkt in Sydney ist sehr angespannt. Achtet auf jeden Fall drauf, dass ihr zu Wohnungen hingeht. Ihr werdet wahrscheinlich teilweise ein bisschen schockiert sein, was für Wohnungen angeboten werden in Sydney. Aber wenn man etwas länger sucht, dann findet man auch eine gute Wohnung. Ich habe, glaube ich, so, würde ich mal sagen, eine Woche oder 2 Wochen nach einer Wohnung geguckt, habe dann auch eine gute Wohnung gefunden. Meine Freundin hat ebenfalls eine sehr schöne Wohnung gefunden und ja, genau.
Wir können ja mal einen Tipp weitergeben, auch von Mathilde eine Erfahrung, die war ja erst in Neuseeland, in Auckland, hat es rüber gemacht nach Melbourne, eine der teuersten Städte in Australien, und da hat sie dann im Hostel gefragt, hat jemand eine Idee, wie ich kann günstig übernachten? Ich will ja nicht zu viel arbeiten und zu viel Geld ausgeben. Da hat ja einer einen Tipp gegeben, geh in ein Hostel und frage, wie viele Stunden du für kostenlos Ski arbeiten musst im Hostel. Und da hat sich natürlich gleich teuerste Hostel ausgesucht. Und dann meinte sie, das kam mir entgegen, 2 Stunden musste ich für kostenlos Ski arbeiten. Und da war sie sozusagen die Kümmerin, hat das Hostel immer hübsch gemacht, die leeren Fischdosen und Joghurtbecher aus dem Kühlschrank geräumt, Blumen hingestellt. Und ich sagte, da hatte ich ja dann Zeit, da hatte ich noch einen Nebenjob und abends dann Australien. Kannst du das bestätigen, jeden Abend Party am Strand?
Ja, also ich muss sagen, die Partykultur in Sydney ist nicht unbedingt das, was man erwarten würde von Europa. Es ist wirklich auch eine sehr schöne Partykultur, aber ein bisschen anders. Also ich erinnere mich noch, es gibt, wenn ihr nach Australien geht, kann ich euch diesen Club auch empfehlen. Der heißt Coogee Pavilion, ist direkt am Coogee Beach, aber die schließen tatsächlich schon um Mitternacht. Und gut, es gibt in Sydney, in der Innenstadt gibt es schon ein paar Clubs, die länger gehen. Aber ich würde sagen, dass die Partykultur und das Feiern ein bisschen anders ist. Man geht meistens schon um 7 Uhr abends in die Bars und bleibt bis Mitternacht in den Club und dann war es das eigentlich auch schon. Ich würde sagen, dass Australier ein bisschen leidenschaftlicher bei der Sache sind, wenn es ums Casino geht. Also ich erinnere mich auch noch, dass ein Freund von mir, den habe ich gefragt, so ja, wie gehst du denn immer feiern? Wo gehst du hin? Und er meinte so, ja, also Club meistens nicht so lange, aber im Casino, da bleiben wir bis 4 Uhr morgens. Und ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Also wie ich das kennengelernt habe, so Billard spielen oder Casino, da kann man wirklich die ganze Nacht bleiben, aber im Club, da endet es meistens schon relativ früh, was aber auch nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Also ich hatte auch Freunde, die wollten dann lieber schon um 7 Uhr morgens einen Kaffee am Strand trinken und nicht so spät eben ja noch im Club sein. Deswegen, genau, ja.
Das erinnert mich ja an meine Partyzeit zu DDR-Zeiten. Da ging es 19 Uhr los und 0.30 Uhr war Schluss.
Ja.
Wo es ja heutzutage erstmal losgeht. Wie lange warst du in Sydney?
Ich war in Sydney von Ende August, als ich angekommen bin, bis Neujahr, genau.
Relativ lange. Was hast du dann gemacht?
Genau, dann bin ich mit meinen Eltern, also meine Eltern kamen über Neujahr nach Australien, die haben mich besucht. Wir sind dann 3 Wochen, haben wir dann einen Roadtrip gemacht von Sydney nach Melbourne. Und dann sind meine Eltern in Melbourne wieder abgeflogen. Ich bin dann in Melbourne geblieben. Das waren ungefähr knapp 2 Monate, würde ich sagen. Und ja, die Zeit in Melbourne war auf jeden Fall auch unvergesslich. Also da habe ich das erste Mal auch das australische College-Leben kennengelernt. Und meine Arbeitskollegin, die, ja, die hat ihre erste Woche und ich habe dann quasi die erste Woche mitgemacht, also ihre erste Woche. Genau, das hat im Januar hatte stattgefunden. Genau, das war quasi der Hochsommer in Melbourne. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann bin ich nach, genau, da habe ich die Ostküste gemacht tatsächlich. Ich bin 5 Wochen lang, bin ich von Sydney nach Cairns gereist. Das war auch wirklich, das kann ich jedem empfehlen, wenn ich eine Präferenz geben müsste, ob Ostküste oder Westküste. Ich würde sagen, die Ostküste eher zuerst. Und dann, wenn ihr noch Zeit habt, könnt ihr auch noch gerne die Westküste machen. Aber die Ostküste, gerade auch wegen den vielen Städten und den vielen Nationalparks, ist auf jeden Fall, ja, das Juwel von Australien, würde ich mal sagen. Danach der Ostküste bin ich dann nach Brisbane gefahren, denn meine Freundin, die, ja, die ist nach Brisbane gezogen und die hat wirklich nur Positives von Brisbane, erzählt und da bin ich auch nach Brisbane gegangen. Gerade für den Winter, würde ich sagen, ist Brisbane ein richtiger Geheimtipp. Ist zwar nicht so groß wie Sydney oder Melbourne, aber die Stadt hat wirklich ganz viel Grün und im Winter geht es nicht unter 24 Grad. Also die Temperaturen sind wirklich wunderbar. Die Australier in Brisbane, die haben sich dann immer ihre Jacken angezogen bei 24 Grad. Ich weiß noch, in meinem Restaurant da hatten alle Australier, haben da, sind dann Mänteln, saßen die draußen und die hatten Heizstrahler bei 22 Grad. Aber für die war das halt Winter. Genau.
Das geht mir jetzt schon in Dresden, 20 Grad. Ich bin 40 Grad gewohnt. Ich
Ja.
friere. Wann wird ja endlich mal Sommer? Du sprichst doch mal von deiner Freundin. Wollte ich noch mal fragen, wo kam die her?
Ja, also ich hatte viele verschiedene Freundinnen. Also ich würde sagen, wahrscheinlich eine, mit der ich am engsten war. Die war tatsächlich die Deutsche. Die kam, ich habe sie getroffen beim Frühstück im Hostel am Coogee Beach. Und ich muss sagen, ich bin mit ihr auch immer noch sehr eng befreundet heute. Ich würde sagen, dass ja, das ist eben was Tolles an Australien. Man trifft Leute in einem ganz anderen Kontext, eben außerhalb der Schule. Und ich denke, das sorgt dafür, dass man mit den Leuten eben besonders eng wird. Man teilt eben so eine gemeinsame Erfahrung. Aber ich habe auch nicht nur Deutsche kennengelernt. Also in Brisbane war ich zum Beispiel auch ganz eng mit einer mongolischen Studentin, also die war internationale Studentin. In Australien gibt es auch sehr viele internationale Studenten. Also ihr braucht euch keine Angst haben, dass ihr so die einzigen, sag ich mal, Ausländer seid in Australien. Australien besteht eigentlich nur aus Ausländern. Es gibt sehr viele internationale Studenten. Mit ihr habe ich sehr viel Zeit auch verbracht in Brisbane. Und in Melbourne war ich eben mit meiner Arbeitskollegin, mit der ich auch die erste Woche verbracht habe, auch relativ eng. Genau, die war aber Australierin. Die kamen, glaube ich, aus dem Dorf in Victoria irgendwo. Genau, also ich habe verschiedene Freunde kennengelernt. Aber das ist eben auch das Besondere. Man, diese Freundschaften sind in gewisser Weise sehr besonders, denn man ist in einer sehr besonderen Situation. Man hat gemeinsame Herausforderungen, gemeinsame Ängste, auch gemeinsame Wünsche. Und man lernt sich eben, ja, man lernt Leute aus dem anderen Ende der Welt kennen und die haben ein ganz anderes Leben gehabt. Und trotzdem versteht man sich eben so gut. Und ich denke, das tut auf jeden Fall den Horizont erweitern. Also gerade die Australier, was sie von ihrem Schulleben erzählt haben, meine mongolische Freundin, was sie von ihrer Zeit in der Mongolei erzählt hat, das war immer sehr interessant und hat meinen Horizont auf jeden Fall erweitert.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja das live erlebt, wo mein jüngster Sohn, der schon 10 Jahre in England wohnt, in England geheiratet hat. Laura ist ja Engländerin. Die haben ja internationale Netzwerke. Laura war unterwegs international, mein Sohn. Und zur Hochzeit kamen, glaube ich, 120, 130 junge Menschen aus allen Kontinenten. Ich habe noch nie so eine Hochzeit erlebt. Und vor allen Dingen die Stimmung, die ganzen Hochzeitsbilder, es gibt nur Lachen. Wer die Hochzeitsbilder sieht, sagt, was ist denn das für eine Hochzeit? Wenn du schon etwas älter bist und du siehst, wie die Menschen weltweit sich alle so gut verstehen, dann fragt man sich immer, warum gibt es immer solche Idioten, die Flöcke reintreiben, uns auseinanderbringen. Wir verstehen uns und wir können so voneinander profitieren, gerade von den anderen Kulturen. Und das ist manchmal schon etwas bedenklich, wo es hingeht. Aber es ist ja auch wichtig, dass ihr gerade das in jungen Jahren kennenlernt. Gerade auch bei dir, Sophie, wird sein, dein Ziel kann immer nur sein, sage ich zu jedem jetzt, internationaler Arbeitsmarkt, weil unser Arbeitsmarkt wird sich radikal verändern. Und da wird international, viele Firmen auch hier in Dresden stellen ja jetzt Firmensprache Englisch um und so weiter. Und wenn die dann auch eine Deutsche haben, die auch die Umgangssprache Englisch spricht, Witz, Ironie, Humor versteht, da sagen auch manchmal die Unternehmer, und wenn wir da mal einen Deutschen oder eine Deutsche hätten, dass die auch mal die Kultur erklärt, unseren ausländischen Mitbürgern, warum wir Deutschen so ticken oder warum wir so sind, dass die uns etwas verstehen. Wir werden zwar noch bewundert für unsere Willensstärke und alles Mögliche, aber manche Sachen versteht man eben doch nicht. Und wir sehen jetzt,
Ja.
dass gerade die in Südamerika zurückkommen, die sagen, diese Entspanntheit, die könnten wir uns Deutsche auch mal ein bisschen aneignen.
Ja, ich erinnere mich noch, dass mein einer Manager, der hat mir mal gesagt, also ihr müsst euch das so vorstellen, mein Restaurant, jeder war international. außer ich und meine deutsche Arbeitskollegin und der Manager und auch die ganzen internationalen Arbeitskollegen haben zu mir immer gesagt, ja, dass ich ein sogenanntes German Grumpy Face hätte und ob es mir gut gehen würde, ob ich irgendwie traurig bin. Und ja, die einzige Person, die das nicht gefragt hat, war meine deutsche Arbeitskollegin. Für sie war es normal, dass wir Deutsche eben nicht viel lächeln, immer einen starren Gesichtsausdruck haben. Und das musste ich auch in Australien erstmal lernen, dass man eben auch lächeln soll und auch darf. Und man muss nicht immer dieses ernste Gesicht aufsetzen, ja.
Ich sage ja, Sophie, du hast so einen Entwicklungssprung gemacht. Das ist gerade, wie du sagst, mit deinem Augenkontakt. Du bist eine wunderbare, hübsche junge Frau. Deine Kommunikation hört ja jeder. Sehen tut man dich nicht. Und gerade, was du auch sagtest mit den Lächeln. Ich sage ja immer in den Beratungen, sei bitte im Ausland untypisch deutsch. Lächeln. Dann wirst du als sympathisch wahrgenommen. Ein Tag ohne Lachen, das sind für mich verschenkte Tage. Das geht überhaupt nicht. Liebe Sophie, ein Thema. Mädchen, Papa, meine Prinzessin allein im Ausland. Gewalt. Wenn du unsere öffentlichen Medien konsumiert, die ganze Welt brennt. Nur Deutschland ist die Oase, was ja so nicht mehr stimmt. Wie war es denn bei dir? War dein Work and Travel Australien ein Leben unter Angst oder wie war das?
Sicherheit sollte man sich keine Sorgen machen. Also ich bin in Australien, bin nachts alleine nach Hause gelaufen, auf den Straßen war niemand, also nachts ist Australien generell wie ausgestorben, also gerade meine Wohngegend. Man sollte natürlich auf die Wohngegend achten, aber ich denke, wenn ihr in Sydney zum Beispiel in den schönen Wohngegenden wohnt, wo man ja auch leben will, dann sind das sichere Wohngegenden, dann sollte man sich keine Gedanken machen. U-Bahn ist auch sehr sicher. Meine Freundin, die hat zum Beispiel auch mal ihr Handy verloren und das war dann einen Tag weg und sie hat es dann immer wieder gefunden, weil jemand das tatsächlich im Restaurant einfach abgegeben hat. Wenn man am Bondi Beach zum Beispiel liegt, das ist auch einfach so ganz komisch, wenn ich jetzt aus drei Minuten so zurückkomme, dass wenn man am Strand liegt, man tatsächlich darauf achtet oder Familienmitglieder einem sagen, ja, achte bitte auf deine Sachen, wir wollen jetzt hier ein Eis kaufen, jemand muss hier bei den Sachen bleiben. In Australien, am Bondi Beach, da bleibt niemand bei seinen Sachen. Also man steht einfach auf, holt sich ein Eis, geht wieder. Da ist auch nie was passiert, da überlegt auch keiner, was da passieren könnte. Und ich muss sagen, in Australien, ich habe wirklich nur hilfreiche Menschen getroffen, sehr viel Zivilcourage, also in Australien, man tut den Busfahrer begrüßen im Bus, Leute fragen einen ständig eben, ja, selbst als Tourist, also die wissen, dass die interessiert gar nicht, aus welchem Land man kommt, die fragen einfach, ja, ich bin neu hier in der Stadt, kannst du mir sagen, wo ich hin muss? Also, ja, Australien sind sehr offenkundig und man braucht wirklich keine Angst zu haben, es ist sehr sicher und ich musste tatsächlich sogar zwischenzeitlich sogar auch mal zur Polizei wegen einem Vorfall und ich habe bei den Polizeiofficern, da wurde auch in Australien, hatte ich auch ein bisschen Angst, ne, weil man hat immer so das Bild von der amerikanischen Polizei und ja, sehr traditionell, Schusswaffen, man hatte die ganzen Bilder im Kopf, also das kann ich gar nicht bestätigen, die australischen Polizisten waren super nett, super hilfreich, nehmen einen auch ernst und ja, genau.
Kurz noch ein Hinweis, Australien hat, glaube ich, vor 4 Wochen ein neues Gesetz beschlossen für Work-and-Traveler. Man hat das Höchstalter von 30 auf 35 hochgesetzt. Der Grund ist, in Deutschland gibt es ja jetzt unheimlich viele Entlassungen. Hochqualifizierte Leute werden entlassen. Wir haben wohl jetzt um die 60.000 hochqualifizierte Ingenieure, die eine neue Arbeit suchen. Wir haben ja auch viele Ärzte, die auswandern. Wir haben Krankenschwestern, Pflegekräfte. Wir alleine haben ungefähr 20 verloren. Die wollen natürlich davon profitieren, dass sie für auf gut Deutsch ein Apple und ein Ei hochqualifizierte Ingenieure bekommen. Wie Deutschland mit seinen Menschen umgeht, also das ist momentan eine Politik, die ich überhaupt nicht verstehe. Aber wir wollen ja beim Work and Travel bleiben, wenn wir uns in die Politik vertiefen, da sitzt man ja noch länger da. Ich glaube, es war wieder Mathilda, weil wie gesagt, so viele Podcasts haben wir zum Work and Travel nicht gemacht. Sie sagt, du bist an den Tag total stolz, wo du merkst, du kannst dich selbst versorgen. Hattest du das Gefühl?
Ja, doch. Also was ich eben besonders gut fand, vermisse ich jetzt ja auch ein bisschen in Dresden. Deswegen, wenn ich studieren möchte, wenn ich studiere, werde ich mir auch wieder einen Job suchen. Denn Australien ist einfach das Tolle. Niemand weiß, wie viel auf deinem Konto ist. Niemand kontrolliert dein Konto. Du kannst einfach, wenn du den Kaffee kaufen willst, kannst du dir einen Kaffee kaufen. Du musst niemanden fragen. So aus meiner Kindheit bin ich das so gewöhnt, wenn ich ein Eis haben möchte, dann muss ich erstmal meine Eltern fragen, ob ich Geld haben darf. Und in Australien, ja, wenn du genug Geld hast, dann kaufst du dir das einfach. Vor allem ich und meine Freundin, was wir auch so festgestellt haben, ist, man kann wirklich, wenn man eben sein eigenes Geld verdient, das klingt jetzt super banal, aber man kann wirklich überall auf der Welt wohnen, man muss nicht jemanden um Geld fragen, man kann seine eigenen Entscheidungen treffen, man ist ja von niemandem finanziell abhängig und somit ist man in gewisser Art und Weise auch frei. Und ich glaube, diese Realisation, die kommt dann eben damit, wenn man sein eigenes Geld verdient.
Ja, es kommt ja vor allen Dingen eins dazu, das ist nun mal bei der Jugend, man muss ja auch den Umgang mit Geld lernen, wenn du gerade sagst, da kann ich mir das und das kaufen. Es ist ja auch ein Lernprozess, dass man am Anfang Geld ausgibt für Dinge, die man vielleicht nicht so braucht.
Ja.
Das ist einfach der Lernprozess und am Monatsende denkt man, oh, hättest du doch mal das und das nicht gekauft. Und so entwickelt sich, das ist ja kein Prozess von 24 Stunden, das müssen junge Menschen lernen, dass sie dann eben sagen, okay, ich teile mein Geld ein und das kann ich verzichten. Und gerade beim Work and Travel ist ja auch das Schöne, du wirst dich ja auch komplett minimiert haben, dass du ja keinen eigenen Haushalt hattest. Viele sagen, mit denen ich mich dann unterhalte, zum Schluss stehst du da, bist total glücklich, du hast nichts mehr, aber bist total glücklich und sagst, alles, was mich ja glücklich gemacht hat, mich kein Geld gekostet. Das ist ja auch ein herrlicher Lernprozess. Du bist ja sehr wohlbehütet aufgewachsen. So hatte ich zumindest den Eindruck. Mhm. Ja, wenn die Sophie was sagt oder was haben will, dann wird sie das sicherlich bekommen. Und jetzt in Australien auf einmal selber Entscheidungen treffen, Herausforderungen meistern, Probleme lösen. Und das ist eben nochmal was völlig anderes als ein Highschool-Jahr, wo man eben den Anker Gastfamilie hat, dass man eben selbst Verantwortung für sich trägt. Und ich sage immer, wenn in Australien 24 Stunden am Tag du dein Leben selbst bestimmst und das Leben, sorry, ist scheiße. Wer ist dann daran schuld?
Ja, das habe ich auch realisiert auch in Australien so. Mir hat ein Job nicht gefallen, da dachte ich mir, okay, gut, dann wechsle ich zum Job einfach. Und ja, mir hat diese Wohngegend nicht gefallen, dann wechsle ich einfach die Wohngegend. Ich glaube, man hört auf, andere für sein Glück verantwortlich zu machen. Man macht sich selber für das Glück verantwortlich. Und ich glaube, das ist auch so ein Merksatz, den ich mir auch mitgenommen habe aus Australien.
Du hast jetzt was ganz Entscheidendes gesagt. Liebe Zuhörer, wenn Sie erwachsen sind, haben Sie zugehört. Sophie hat gelernt, Entscheidungen zu treffen. Ihr lernt, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Weil jedes ungelöste Problem belastet dich. Du hast den Kopf nicht frei.
Mhm. Ja, ich erinnere mich auch noch, das habe ich auch in der Gastro tatsächlich sogar gelernt. Also so ein bisschen, ich weiß noch, als ich angefangen habe als Kellnerin, dann habe ich zum Beispiel eine Bestellung vom Tisch nicht richtig hingekriegt. Dann bin ich zu meiner Managerin gegangen und habe gesagt, so, ja, ich glaube, ich habe die Bestellung falsch hingekriegt, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe sie 5 Minuten lang mich ausgeheult bei ihr, dass ich ja so verzweifelt bin, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und sie hat gesagt, so, ja, okay, jetzt hör auf zu reden, wir lösen einfach das Problem jetzt. Und wenn du noch ein Problem hast, geh einfach zu mir hin, gib mir das Problem, ich löse das Problem, du machst weiter. Also einfach dieses schnelle Effizienz, so, dass man nicht fragt, was ist das Problem oder warum geht es mir gerade so schlecht oder ja, was habe ich denn alles falsch gemacht, dass man nicht in dieses Hinterfragen die ganze Zeit reinkommt, sondern fragt, okay, hier ist das Problem, wie löse ich das, dass man direkt zur Lösungsstrategie übergeht. Und das habe ich in Australien gelernt, auch in der Gastro gelernt, aber auch im persönlichen Umfeld habe ich das gelernt, ja.
Na, ich muss mal ganz kurz einwerfen, weil das so typisch ist. Ich habe mal einen Film gesehen und da war ein junger Mann und der war bei seinem Opa und hat ihm nun erzählt, dass er ein Mädchen so gut findet und dass er sich in die verliebt hat. Und jetzt macht er sich Gedanken, ob sie ihn gut findet und was er machen soll und er hat erzählt alles Mögliche. Da guckt ihn der Opa an und da meinte er, frag sie doch, ob sie dich liebt oder gern hat.
Ja.
Das war ein Mann mit Lebenserfahrung. Frag sie doch. Und genauso mache ich es auch, wenn mich irgendwas interessiert, dann frage ich. Und das ist genau das, was ihr lernen solltet. Weil ihr müsst so viele Entscheidungen in eurem Leben treffen, weil ihr 100% auf diesen neuen Arbeitsmarkt kommt, der komplett neu strukturiert wird. Ich denke mal, du wirst auch eine sein, die sich wahrscheinlich auch mal als Führungskraft eignet. Man hat die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, gerade auch mit humanoiden Robotern und was es da alles gibt. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik, darüber machen wir noch einen Podcast. Was waren so deine Highlights bei dem Work and Travel, wo du sagst, meine erste große Liebe oder der Sternenhimmel oder was ist es denn, Sophie?
Okay, wenn ich es runterbrechen müsste, würde ich sagen, die Naturerlebnisse in Australien, das ist etwas, ihr müsst wissen, ich war früher nie wirklich ein Naturfan, ich war immer die Person, die lieber erst ins Shoppingcenter geht und danach vielleicht mal die Tour zum Wasserfall macht. Jetzt würde ich sagen, das ist eher andersrum. Ich erinnere mich noch an der Westküste in Australien, ich habe da auch eine Tour gebucht mit ein paar Mädchen und wir kamen alle aus unterschiedlichen Ländern, Regionen von Australien. Und da standen wir da am Wasser und es war Sonnenuntergang, der Himmel war rot, das Wasser war rot und da schwimmen einfach Delfine an uns vorbei. Und das war so ein surrealer Moment, den werde ich nie wieder vergessen. Und ich denke, eine andere Erfahrung, die mir sehr ins Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ich habe in Australien einen Typen gedatet. Und das war wirklich so meine erste Erfahrung, dass ich überhaupt, also ich sag's mal so, um ehrlich zu sein, ich habe vorher noch nie mit Jungs generell geredet. Also ich wusste nicht, wie man mit Jungs redet. Ich war viel zu schüchtern. Alle meine Freunde in der Schule waren Mädchen. Und dann habe ich das erste Mal, habe ich in Australien einen Typen gedatet, weil ich dachte, ja okay, ich kenne ja eh keiner. So, ich komme aus Deutschland, er kommt aus Australien. So, ist das komplett egal, was passiert. Und ich glaube, das war auch, also die Dates, die werden mir auch sehr im Gedächtnis bleiben, weil dann ist Sydney, die Nationalparks, ist so schön, man kann wunderbare Ausflüge machen mit Blick auf die Skyline und man ist super nah am Wasser und ich glaube einfach diese persönliche Erfahrung für mich und gerade weil es eben auch die erste Erfahrung war und das alles noch in einem anderen Land, ich glaube, das werde ich nie wieder vergessen, ja.
Ja, Sophie, ich sag mal so, es ist ja jetzt dieser herrliche Blickkontakt mit Jungs, wenn sie dir in die Augen schauen können, wenn du nicht nach unten guckst. Das ist ja das Schöne. So, liebe Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir, mit Sophie mal über ihr Work and Travel zu sprechen. Es gibt sicherlich noch viel zu sagen. Wir werden das weiter ausbauen bzw. begleiten. Der nächste Podcast, gerade was so Arbeitsmarkt Zukunft anbetrifft, ist schon in Planung. Das letzte Wort gehört immer unserem lieben Gast. Sophie, warum sollte man nach dem Abitur ein Auslandsjahr machen? Was ist für dich mit das Entscheidende, was alle nie auf dem Schirm haben? Das habe ich jetzt auch gesehen mit Highschool-Schülern, mit denen ich Podcasts habe gemacht, die zurückgekommen sind, wo die alle sagen, wir haben so viel Begeisterung, so viel Power, dein Akku ist vollgeladen. Das ist mit ganz entscheidend. Und was würdest du uns, gerade unseren jungen Zuhörern, unseren Abiturienten mit auf den Weg geben? Warum sollen sie unbedingt ein Auslandsjahr machen, bevor sie eine Ausbildung oder ein Studium anfangen?
Also wenn ihr euch fragt, wer ihr sein könntet, welche Version ihr sein könntet, welche neuen Seiten von euch ihr entdecken könntet, dann würde ich euch empfehlen, nach Australien zu gehen. Überfliegt eure Ängste und findet heraus, welche Person ihr seid, wenn ihr raus aus eurer Familie kommt, aus eurem Freundeskreis kommt, aus eurem eigenen Land kommt und lernt euch ganz neu kennen. Ich habe noch keine einzige Person getroffen von den ganzen Backpackern, die ich getroffen habe in Australien. Und das sind locker mehrere Tausend. Ich habe keine einzige Person getroffen, die gesagt hat, ach, wäre ich doch lieber in meinem Land zu Hause geblieben. Ich kann kaum erwarten, den Rückflug anzutreten. Es war eigentlich immer das Gegenteil. Die haben gesagt, okay, ich komme zurück nach Australien. Ich bleibe noch ein Jahr. Ich möchte hier nicht weg. Und ich denke, diese einmalige Erfahrung, die sollte man sich geben. Und ihr habt nach dem Abi nichts zu verlieren. Es ist nur ein Jahr. Probiert es aus und lasst euch überraschen.
Zwei Fragen fallen mir noch ein. Die muss ich noch loswerden. Die erste, viele sagen, das Auslandsjahr, egal Highschool-Jahr oder Auslandsjahr nach dem Abitur, lohnt sich deshalb, weil du wirst im Ausland gefragt, Sophie, wer bist du? Und zum ersten Mal denkst du über dich nach. Wie war es bei dir?
Ich muss sagen, was ich festgestellt habe, ist, dass ich früher immer so ein Limit gesetzt habe bei meiner Person. Ich habe gesagt, ich bin introvertiert. Ja, ich lese gerne Bücher. Ich bin einfach gerne allein in meinem Zimmer. Ich mache lieber ruhige Sachen. Und ich gehe auch nicht gerne auf Partys. Partys sind dann sowieso viel zu laut. Und dann in Australien habe ich Leute gefragt, ja, bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Und dann musste ich kurz innehalten und war so, also früher hätte ich gesagt introvertiert, aber jetzt weiß ich es nicht mehr so genau. Ich denke, ich bin extrovertiert und ich denke, ich mag Partys. Aber manchmal mag ich auch vielleicht lieber nur den Kaffee am Morgen. Also ich habe festgestellt, dass diese Identität nicht immer so ein starres Modell ist, was wir im Kopf haben, sondern eher etwas Flexibles, was sich verändert, je nachdem, welche Einflüsse uns umgeben.
Das hängt auch mit den Menschen zusammen, auch mit unseren Genen. Du hast dich selber limitiert, um deinen Zustand zu rechtfertigen. Ja. Dadurch brauchtest du keine Veränderung anstreben. Und da du ja schon als Schülerpraktikantin gute Zeichnungen gemacht hast und dann natürlich bei der genialen Beratung bei Bildungsstock warst, hattest du die Chance, dich zu verändern. Ja. Wenn du reflektierst, warum sollte man keine Angst haben, alleine nach Australien zu fliegen?
Ich würde auch schon mal dieses Alleine hinterfragen, denn ich denke, man ist gar nicht alleine. Also für meinen Fall, ich habe sogar schon am Flughafen eine getroffen, die auch Work and Travel gemacht hat. Also ja, ganz praktisch gesehen bin ich nicht mal alleine nach Australien geflogen. Im Hostel ist man auch nicht alleine. Man hat viele Arbeitskollegen, die genau das Gleiche erfahren. Also gerade bei der Arbeit eigentlich ist fast jeder ein Backpacker. Jeder ist gerade auch neu im eigenen Land. Selbst die Manager bei mir bei der Arbeit waren auch ehemalige Backpacker. Und ich würde sagen, man ist niemals alleine. Und selbst wenn man alleine ist in Australien, dann ist das eigentlich eher die eigene Entscheidung, weil man eben nicht mit Menschen interagiert. Also ich muss auch sagen, selbst die introvertierteste Person im Hostel wird von Leuten angesprochen werden und wird Freunde finden, weil die Leute in Hostels eben so unglaublich offen sind. Und ich denke, gerade das Alleine, das ist auch mal eine Chance. Früher dachte ich immer, dass Alleine ein Wort ist, was sehr negativ konnotiert ist. Aber Alleine bedeutet nicht unbedingt immer einsam. Vielleicht will man mal alleine sein, aber man ist nicht einsam, weil diese Zeit für sich man eben gerade auch braucht. Und in Australien kann man das eben selbst entscheiden. Und das konnte man zu Hause eher nicht. Da hatte man viele Verpflichtungen. Und in Australien ist das eher eine Entscheidung.
Sophie, ich würde sagen, das ist ja fast eine perfekte Antwort. Allein bedeutet nicht einsam zu sein.
Ja.
Genauso ist es. Letzte Frage, liebst du dich?
Ich habe mich In Australien auf jeden Fall mein Leben gelernt, aber ich denke, das ist ein Prozess und ich denke, ich habe ein Steigerungspotenzial. Aber in Australien habe ich den Prozess kennengelernt, sich selber zu lieben und ich habe vor allem wieder so diesen Funken in mir wiedergefunden.
Sehr schön. Wenn man sich liebt, akzeptiert man sich genauso, wie man ist. Und das strahlt man aus und dann ist man authentisch.
Ja.
Sophie, hat Spaß gemacht. Wir bleiben in Verbindung. Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Dann gibt es wieder einen Podcast. Irgendwann wieder mit Sophie. Liebe Zuhörer, arrivederci.
Tschüss.